Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Amen. Hört Gottes Wort aus Matthäus 15. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Amen. Wir beten: Jesus, danke für dieses Wort. Lass es an uns jetzt zum Segen sein. Amen. Ihr Lieben, wer wünscht sich das nicht? Ein Leben, das einem gemütlichen Ausflug gleicht. Ein bisschen das Leben genießen, entspannt der Ewigkeit entgegengehen und dann im himmlischen Hafen einlaufen mit großem Hallo. Doch unser Leben, das gleitet meist nicht so entspannt dahin. Oft ziehen Unwetter auf, die unseren Glauben auf eine harte Probe stellen. Und genauso ging es auch der Frau in unserem Text. An ihr, da wollen wir heute neu lernen, was großen Glauben ausmacht. Großer Glaube, der kennt Jesus als Retter und klagt ihn die Not. Großer Glaube klammert sich an Jesus und hält an ihm fest in Geduld. Großer Glaube kann es sehen, Jesus verwandelt das Böse in Gut. Großer Glaube kennt Jesus als Retter und klagt ihm die Not. Dieser Bericht, der fängt so ganz harmlos an. Und Jesus ging weg von dort, da ist der See Genezareth gemeint, und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet. Tyrus und Sidon, das waren damals Städte in Israel, Richtung Nordwesten gelegen, Richtung Mittelmeer. Und die kann man noch heute besuchen. Doch gehören sie heute zu Libyen, dem nördlichen Nachbar des heutigen Israel. Zu Jesu Zeit lebten dort Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und Religionen. Und eine dieser Menschen war diese kanaanäische Frau, wie Matthäus sie nennt. Sie war von ihrer Abstammung her Kanaaniterin. Die Kanaaniter waren Feinde Israels und sie hielten sich früher an furchtbarsten Götzendienst. Selbst Kinder wurden da geopfert für diesen Wetter- und Fruchtbarkeitsgott Baal. Und das ist der Hintergrund zu dieser Frau. Überraschenderweise, da kennt sie aber Jesus als den verheißenen Retter. Sie spricht ihn nämlich an als Herr, du Sohn Davids. Und Sohn Davids, wenn das damals gesagt wurde, da dachten die Menschen an den Messias, an den, der von den Propheten versprochen war, den Retter, den Gott selbst schicken wollte. Ja, diese Frau, die kannte Jesus als diesen Retter. Und deshalb kommt sie zu ihm und bringt ihm ihr Anliegen voller Verzweiflung vor. Sie schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Bis dahin, da lebte diese Frau wahrscheinlich recht sorgenfrei dahin. Aber dann kam der Tag, an dem alles anders wurde. Ihre Tochter wurde von einem Dämon besessen. Wie das bei diesem Mädchen ausgesehen hat, wissen wir nicht, aber in anderen Berichten der Bibel, da wird es deutlich, zu was die Dämonen fähig sind. Ein Junge zum Beispiel wurde oft in Feuer und Wasser geworfen. Andere machten die Dämonen blind und stumm. Damit war kein normales Leben mehr möglich. Es ist, als wenn im Leben dieser Frau ein Sturm aufzieht, der ihr Lebensschiff tüchtig in Seenot bringt. Und nun klammert sie sich an Jesus, diesen Retter, wie an ein Seil, das am Boot festgemacht ist, um nicht über Bord gespült zu werden. Und sie schreit ihre ganze Not und ihre ganze Hoffnungslosigkeit hinaus zu diesem Retter. Und ich glaube, wir kennen sowas ganz Ähnliches aus unserem Leben. Was tun wir in Verzweiflung? Natürlich suchen wir den Ausweg bei Ärzten oder Freunden und Helfern. Und das ist auch im Sinne Gottes. Zugleich aber, da wissen wir, unser Leben, das ruht in der Hand dessen, der gesagt hat: Ich bin dein Arzt. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Jesus, den haben wir bisher nicht von Angesicht zu Angesicht getroffen. Aber du und ich, wir haben schon viel von ihm gehört. Und deshalb kommen wir mit unserer Not zu ihm. So wie es bei der Frau der Fall war. Wir greifen nach Jesus wie nach einem solchen Seil und halten uns daran fest, um nicht über Bord gespült zu werden. Ja, und wenn wir mit unseren Kräften am Ende sind, dann schreien wir unsere ganze Not und Hoffnungslosigkeit heraus: Jesus, hilf mir. Diese Krankheit, die macht mich kaputt. Und meine Einsamkeit, die macht mich krank. Vater, bitte. Und ja, in solcher Verzweiflung, da zeigt sich großer Glaube. Er erkennt nämlich Jesus als Retter und klagt ihm die Not. Aber dann kommt oft der schwierigste Teil. Großer Glaube, der klammert sich an Jesus und hält an ihm fest in Geduld. Die Frau, die hatte sich auf den Weg gemacht. Sie schrie: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist geplagt. Alle, die drumherum standen, die wussten jetzt, was das Problem dieser Frau war. Und dann noch das Wie. Sie war diesem Wanderprediger hinterhergerannt, wie so ein schwer verliebter Teenie diesem Superstar. Und dann dieser unbeschreibliche Moment, und Jesus antwortete ihr kein Wort. Er sagt einfach nichts. Kennst du dieses Gefühl nicht nur von Mitmenschen, sondern sogar von Gott selbst? Ich habe keine Karte vor mir liegen, auf der all deine Probleme und Sorgen und Nöte stehen. Aber wenn ich von mir auf dich schließen darf, dann ist dir dieses Gefühl bekannt. Gott schweigt, als hätte er das Schreien nicht gehört. Das ist Verzweiflung. So fühlt sich Hoffnungslosigkeit an. In solchen Situationen, da klingen selbst tröstliche Zusagen Gottes manchmal völlig leer, weil sie offensichtlich mit unserem Leben nichts zu tun haben, als wenn sie nicht zusammenpassen. Und ganz Ähnliches muss diese Frau in unserem Text durchmachen. Sie glaubte an Jesus, den Heiland. Aber nach diesem Schweigen, da setzt Jesus noch eins drauf. Er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel. Tut mir leid, falscher Sachbearbeiter. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel. Ja, Jesus, das wissen wir, der war zum Heil der ganzen Welt geschickt. Er war der Erlöser für alle Menschen. Aber in erster Linie galt sein irdischer Besuch den Juden, Gottes auserwählten Volk. Und diese sollten dann die Botschaft in die Welt tragen. Die Zusagen, an denen sich diese Frau festhalten wollte, die schienen nicht zu halten. Kommt dir das bekannt vor? Als wenn Jesus weiterläuft, vorbei an dir. Da fühlt es sich an, als wenn dieses Seil, an das wir uns halten, langsam nachgibt. Und das zwingt auf die Knie. Das lässt zu Boden fallen. Und genau das ist es, was diese Frau tut. Sie kam zu Jesus, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. SOS. Jesus, Hilfe! Und das steckt genau in diesen Worten drin. Es ist ein Hilferuf, den sie absetzt. Ganz so, wie wir das kennen in unseren finstersten Stunden. Jesus, jetzt du, sonst schmeiß ich hin. Aber wisst ihr, was irgendwie grausam ist? Jesus setzt noch eins drauf. Zumindest bei der Frau. Er sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Mit anderen Worten, ich bin für die Juden da und sie zu versorgen, ist meine erste und wichtigste Aufgabe. Und dann klammert sich diese Frau aber weiter an Jesus, von dem sie überzeugt ist, dass er ihr wirklich, wirklich, wirklich helfen kann. Und deshalb antwortet sie, ja, Herr, ja, das stimmt. Ich weiß, du bist für die auserwählten Juden da. Und sie sollen auch den ganzen vollen Segen haben. Auf jeden Fall. Aber doch fressen die Hunde von diesen Krümchen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Natürlich kann ein Hund von seinem Herrchen nichts einklagen. Erst recht nicht am Abendbrotstisch. Aber gelegentlich, da lässt sich das Herrchen doch erweichen und sein kleines Wurstrestchen findet doch den Weg unter den Tisch. Und das ist das, was sie hier sagt. Ja, mag sein, dass die Juden zuerst berufen sind. Aber doch fällt doch so ein kleines Scheibchen für mich als Nicht-Jüdin da ab. Für mich, da reicht so ein kleines Krümchen, so ein Wort, so ein Fitzelchen von dir, Jesus. Und es reicht für mich vollkommen. Was tut diese Frau? Sie klammert sich fest gegen allen Augenschein. Sie lässt sich nicht abwimmeln, sondern sie bleibt und läuft Jesus hinterher. Total egal, wie es aussieht oder sich anfühlt, das ist großer Glaube. Jesus, du bist der Retter. Der Retter heißt, du bist gekommen, dass niemand vor die Hunde geht. Ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Ich warte, bis du es mir zum Guten wendest. Und ja, dieser große Glaube kann es sehen. Jesus verwandelt das Böse in Gut. Was die Frau geglaubt hat, das darf sie erkennen. Jesus entpuppt sich schlussendlich als barmherziger Retter. Er spricht, dir geschehe, wie du willst. Und hey, ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Ihr Vertrauen, das wurde nicht enttäuscht. Ihr Flehen war nicht vergebens. Aber dann kommt noch dieses Detail, was Jesus hinzusetzt, das sehr wichtig ist. Er sprach zu der Frau nach allem, was gewesen ist, Frau, dein Glaube ist groß. Und das ist es, auf was diese ganze Geschichte hinläuft. Dass Jesus zu dieser Frau und zu den Leuten drumherum sagen können, das ist großer Glaube. Ja, sie hat die Not geklagt und Jesus hat sie zappeln lassen, aber er hat es zum Segen gewendet. Warum lässt er dich und mich oft zappeln, als hätte er uns ganz vergessen? Er wartet, bis er sagen kann, Junge, dein Glaube ist groß. Mädel, dein Glauben, der ist gewachsen und der ist stärker geworden. Für dich, da fühlt es sich vielleicht an wie Enttäuschung und Zerbruch. Aber ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich mache deinen Glauben stark. Alle Worte Gottes, die werden uns dadurch nicht mehr leer, sondern voll. Er möchte nicht, dass wir nur vom Kopf her wissen, dass er uns versorgt und uns liebt. Er möchte es, dass wir es mit dem Herzen begreifen. Er will nicht einfach deine Kollekte und deinen Sonntag. Er will nicht einfach deine Freizeit und ein paar Gebete. Er will dich selbst. Jesus hat nichts dagegen, wenn du zum Arzt gehst und Freunde besuchst und Geld sparst und was auch immer. Aber er kann nicht damit leben, wenn er bei dir und mir nur auf Platz 2 steht. Er will nämlich unsere ganze Aufmerksamkeit. Er will unseren Blick ganz auf sich und auf seine Hilfe lenken. Und in der Schule Gottes, da lernen wir die Krisen mit geistlichen Augen sehen, wie durch eine neue Brille. Da wird deutlich, Not und Anfechtung, die treiben uns nicht nur ins Gebet, sondern auch in Gottes Wort und die Sakramente, weil wir diesen Trost brauchen. Ja, und sind wir ehrlich, wenn die Not nicht da wäre, dann würden wir all diese Geschenke nicht so sehnsuchtsvoll suchen. Not und Anfechtung, die erinnern uns auch an unsere Sünde und daran, dass wir einen Sünder-Heiland brauchen. Würden wir entspannt durchs Leben treiben, dann wäre für uns Sünde nur ein Wort. Und Jesus, der wäre für uns nur irgendein Mensch in der Geschichte. Not und Trauriges, das erinnert uns daran, dass diese Welt ein Jammertal ist und bleibt und dies nicht der Himmel ist. Ja, es macht uns Hunger auf diese Welt ohne Tränen und Traurigkeit. Bedenkt doch, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und Not und Trübsal, die lassen uns Mitgefühl wachsen und machen uns weich für die Probleme unserer Mitmenschen. Sie machen uns geduldig und gewiss. Sie machen dich gewiss, dass du Gottes Kind sein darfst. Denn im Hebräerbrief steht, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. All das zeigt also, dieses Böse, das gebraucht Jesus zum Guten für dich. Er hat einen Plan und er hat die Kontrolle. Und selbst das Schlimmste muss für dich zum Besten sein. Und ich bin mir sicher, dieser Segen, der ist dir mehr oder weniger bekannt. Und du weißt auch, dass du dich an Gottes Wort klammern sollst. Aber wenn wir ehrlich sind, dann klingt das so sehr nach eigener Kraft. Es kann der Punkt kommen, wo du sagst, ich kann aber nicht mehr. Mir fehlt diese Kraft. Diese Zusagen Gottes, die sind ja schön und gut. Aber ich kann irgendwie nicht mehr glauben. Wie ein Mensch in stürmischer See, der sich an diesem Tau, an diesem Seil festklammert Aber irgendwann Stoff vor Kälte, da gleitet er immer weiter zurück. Ist das Seil zu schwach? Nein, das Seil hält. Gottes Wort hält. Aber unser Glaube kann schwinden. Unsere Kraft wird klein, wenn wir angefochten sind. Und hier, meine Liebe und mein Lieber, hier kommt der große Trost zum Schluss. Erstens, Jesus hat für dich in eigener Anfechtung gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er hat dich erkauft mit seinem Blut. Und der Heilige Geist selbst kümmert sich darum, dass dein Glaube nicht stirbt. Und zweitens hat Gott selbst ein Seil an dir befestigt. Er hat ein Tau an dir eingeklinkt, weil er weiß, dass in großer Not die menschliche Kraft zu schwach wird, um dieses Glaubensseil festzuhalten. Und dieses Tau, das ist deine Taufe. Daran hat er dich an sich gebunden. Dieser Trost, wenn du dich selbst schon aufgegeben hast, dann hält Gott dich doch immer noch. Und deshalb kann Petrus sogar schreiben, dass die Taufe rettet. Wie ein eingeklinktes Tau, an dem du hängen bleibst, selbst wenn du hinfällst und rutschst und in rauer Seenot sogar den Schwächetod erleidest. Gott hält dich in seiner Kraft. Dein Glauben ist niemals dein Wirken. Es ist immer Gott. Was kannst du also tun, wenn eine Welle nach der anderen über dich hereinbricht, dass deine Glaubenskraft schwindet? Schlage das Zeichen des Kreuzes über dich und sage: Vater, Sohn und Heiliger Geist, auf dich bin ich getauft. Du hast mich zu deinem Kind gemacht. Du hast mich mit dir verbunden. Ich kann mich nicht halten, aber du hältst mich, weil du es versprochen hast. Und dafür danke ich dir. Ja, wer wünscht sich das nicht? So ein Leben, das ganz entspannt dahingleitet und der Ewigkeit entgegensegelt und dann im himmlischen Hafen ankommt. Ganz entspannt. Aber unser Leben auf dieser Welt, das verläuft oft nicht so. Gott liebt dich viel zu sehr, als dass er dich den breiten Weg laufen lässt, der zur Verdammnis führt. Bei der Frau, da war es erst diese Not, die ihren großen Glauben gezeigt hat. Und diesen Glauben, den will er auch in dir und mir stärken. Dieser Glauben, der auch durch die starken Unwetter dieser Zeit trägt. Amen. Wir beten: Jesus, stärke uns den Glauben. Aber wenn wir das bitten, heißt es: Nimm uns all das, auf was wir uns verlassen, das doch nicht tragen kann. Deshalb sei bei uns und halte uns, weil wir uns selbst nicht halten können. Danke, dass du lebst, regierst und uns hörst. Danke, dass der Tag kommt, an dem wir erkennen werden, du hast alles Böse in Gutes verwandelt. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.